Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. 3 Siege in den 3 Auftaktspielen. Die deutschen Handballerinnen haben ihr erstes Ziel bei der Weltmeisterschaft in Japan erreicht und stehen vorzeitig in der Hauptrunde. Heute gegen Dänemark war es knapp beim 26:25, wie Andreas Friebe berichtet.
Dabei hatte das deutsche Team in den ersten Minuten überragend gespielt. Zwischenzeitlich führte man mit 6 Treffern. Zur Halbzeit stand es aber nur noch 13:11. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Erst Sekunden vor dem Ende gelang Alicia Stolle mit dem zwischenzeitlichen 26:24 die Vorentscheidung. Überragend auch die Torhüterin Diana Eckerle und Julia Behnke, die 7 Tore zum Sieg über die Däninnen beisteuerte. Nach dem 3. Sieg übernimmt Deutschland in seiner Gruppe die Tabellenführung. Nächster Gegner ist morgen Welt- und Europameister Frankreich.
Heute aber überwiegt erst einmal der Stolz bei Rückraumspielerin Kim Naitzinavicius, wie sie dem Verbandssender Sportdeutschland TV sagte.
Der Anfang war überragend. Ich glaube, das hat uns am Ende auch das ganze Spiel ein bisschen gerettet, dass die Dänen diesen Vorsprung dann immer aufholen mussten. Es war klar, dass wir das Niveau vom Anfang nicht über 60 Minuten halten konnten. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, immer wenn es irgendwie mal eng wurde, nochmal einen draufzusetzen. Und bin überglücklich, dass wir es geschafft haben.
Bei den Männern ging es heute um den Einzug ins Halbfinale, ins Final Four des DHB-Pokals. Melsungen schlägt Berlin 33:30, Ludwigshafen unterliegt Lemgo 23:26 und der THW Kiel gewinnt in Stuttgart knapp mit 35:34. Zwischenzeitlich musste die Partie unterbrochen und die Halle komplett evakuiert werden für 40 Minuten. Der Grund: ein Feueralarm. Morgen dann noch die Partie Rhein-Neckar-Löwen gegen Hannover-Burgdorf. Vor einem Jahr stand der EHC München als erste deutsche Mannschaft im Finale der Eishockey Champions League. Fraglich, ob die Münchner das auch dieses Jahr schaffen können. In Stockholm setzte es heute eine deftige Niederlage. Taufik Khalil.
Mit 1:5 verliert der Deutsche beim schwedischen Vizemeister Djurgården Stockholm und hat der Wucht der läuferisch extrem starken Schweden vor allem im Mitteldrittel nur wenig entgegenzusetzen. Der Tabellenführer der DEL im ersten Abschnitt absolut auf Augenhöhe und mit vielen Chancen, Stockholm aber effektiver und nach 20 Minuten mit 1:2 hinten. Im zweiten Abschnitt Djurgården dann mit seinem Kader aus ehemaligen und zukünftigen NHL-Spielern gnadenlos effektiv. 4:1 vor dem Schlussdrittel. Da hieß es dann vor allem, Schadensbegrenzung zu betreiben, damit die Aufgabe im Rückspiel am nächsten Dienstag in München nicht hoffnungslos ist. Doch Stockholm weiter im Vorwärtsgang und mit dem finalen Tor zum 1:5 aus Münchner Sicht.
Champions League Abend auch im Volleyball. Am 1. Spieltag der neuen europäischen Saison ist der deutsche Serienmeister aus Berlin, sind die BR Volleys erfolgreich gestartet. Vom klaren 13:0 gegen Ljubljana berichtet Lars Becker.
Es war ein starker, teilweise beeindruckender Auftritt gegen ein phasenweise überfordertes Gästeteam. Stark in der Annahme und in der Blockabwehr, flexibel und schnell in den Angriffsspielzügen. Die BR Volleys boten den 4.200 Zuschauern einen rundrum gelungenen Abend. 25:21, 25:15 in einem herausragenden zweiten Satz und nach einigen Unkonzentriertheiten schließlich 26:24 im 3. Durchgang. Der Auftakt ist gemacht, jetzt kommen aber die deutlich härteren Brocken. Die beiden russischen Top-Teams Kemerovo und Novi Urengoy. Nur der Gruppenerste kommt sicher weiter.
Von Solidarität keine Spur. Fußball-Bundesligist Werder Bremen darf nicht darauf hoffen, dass die anderen Profiklubs sich beteiligen an den Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen. Die Bremer hatten als erste und bisher einzige eine Rechnung zugestellt bekommen. Bei der Versammlung der Clubs aus erster und zweiter Liga konnten die Bremer heute aber wie zu erwarten keine Unterstützung erfahren. Tim Brockmeier mit den Einzelheiten.
Er wirkte nicht sonderlich überrascht.
Die Entscheidung ist im Grunde so ausgefallen, wie es am Ende zu erwarten war.
Werder-Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald hatte das Votum gegen Bremen schon vorausgesehen, zu deutlich die Signale bereits vor der Versammlung der Erst- und Zweitliga-Clubs. Am Ende sprachen sich 32 der 34 anwesenden Clubs gegen Werder Bremen und eine Kostenbeteiligung aus.
Am Ende steht Werder eben isoliert da und man sagt, ihr müsst 100% der Kosten tragen.
Kosten in Höhe von gut 1 Million Euro für Polizeieinsätze rund um Bundesligaspiele von Werder Bremen. Das besagen die Gebührenbescheide der Stadt Bremen, von denen weitere bereits auf dem Weg sind. Kein Polizeisoli also von der Bundesliga für Werder, keine Solidarität mit Werder, aus gutem Grund, so FC Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.
Ich glaube, das wäre das völlig falsche Zeichen. Wenn wir jetzt hier einen Fonds oder dergleichen gründen würden, wäre das natürlich eine offene Tür für alle und dann eben auch ein Muss für alle, die Bundesliga zur Kasse zu bitten, und das können wir nicht akzeptieren.
Das Votum der Vereine also keines gegen Werder Bremen, sondern eher ein Statement in Richtung Politik. Tatsächlich denken bereits Rheinland-Pfalz und Hamburg darüber nach, ähnlich wie das Land Bremen, die heimischen Bundesliga-Clubs an Kosten für Polizeieinsätze rund um Bundesligaspiele zu beteiligen. So oder so sieht Werder als momentan noch einziger betroffener Club eine Benachteiligung und Wettbewerbsverzerrung darin, die Gebührenbescheide alleine schultern zu müssen, und prüft laut Hess-Grunewald nun rechtliche Schritte gegen die Bundesliga und die DFL.
Wir müssen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, an welcher Stelle, ob und wie wir gegebenenfalls unser Recht auch noch an anderer Stelle gelten machen.
Der Ausgang ist offen. Es scheint aber so, als würde aus einem Streit, der ursprünglich mal zwischen Profifußball und Politik ausgetragen wurde, eine Zerreißprobe innerhalb des Fußballgeschäfts werden.
Hier gilt also erneut: Fortsetzung folgt. Noch längst nicht ausgestanden ist auch der russische Dopingskandal. Kommende Woche entscheidet die Welt-Anti-Doping-Agentur über den weiteren Umgang mit Russland. Heute bereits hat das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees getagt. Aus Lausanne meldet sich Holger Kühner.
Das Präsidium des IOC ist alarmiert und verärgert. 8 Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio geht der russische Dopingskandal in die nächste Runde. Tausende Dateien aus dem Moskauer Dopinglabor, die Russland an die Welt-Anti-Doping-Agentur übergeben hat, sind nicht nur fehlerhaft, sondern auch, und das wohl dilettantisch, manipuliert. Am kommenden Montag wird die WADA Russland wohl aus dem Weltsport verbannen und damit einem Beschluss seiner Untersuchungskommission folgen. Das IOC-Präsidium, das aktuell in Lausanne tagt, kann bisher also nur zuschauen auf die WADA-Entscheidung warten und darauf hinweisen, dass man Russland hart bestrafen werde. Ein kompletter Ausschluss Russland von den Tokio-Spielen ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Die Investition von 10 Millionen US-Dollar, die das IOC in den kommenden Jahren in den Kampf gegen Doping stecken wird, verkommt beim russischen Spionage-Thriller zu einer kaum beachteten Fußnote.
Am Ende dieser Sendung noch zu einem anderen Thema. Wie konnte sexueller Missbrauch an Kindern geschehen? Wer hat weggeschaut? Wer die Taten vertuscht? Das sind Fragen, die sich Institutionen wie die Kirchen oder auch Schulen, aber eben auch Sportvereine und Verbände stellen müssen, wenn sie bereit sind, Missbrauchsfälle der Vergangenheit aufzuarbeiten. Wie das funktionieren soll, dazu hat die Aufarbeitungskommission der Bundesregierung heute in Berlin Empfehlungen vorgestellt. Von dieser Tagung berichtet Andrea Schildke.
Die Kommission um ihre Vorsitzende Sabine Andresen sieht ein Recht der Betroffenen auf Aufarbeitung und eine Pflicht der Institutionen dazu, auch im organisierten Sport.
Wir fordern, dass der Sport sich eben auch hier seiner Verantwortung stellt und Aufarbeitung überall auf den verschiedenen Ebenen auch in Angriff nimmt.
Unter den Zuhörerinnen auch Birgit Palskill, die unabhängige Beauftragte zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Landessportbund NRW. Der plane jetzt ein Aufarbeitungsprojekt, berichtet die ehemalige Basketballerin. Ihr ist aber auch die seit Jahren laufende Präventionsarbeit wichtig. Ohne Aufarbeitung möglicher Missbrauchsfälle in der Vergangenheit ist ein Schutzkonzept für die Gegenwart und Zukunft nur schwer möglich, so die häufige Kritik. Der entgegnet sie:
Ich sehe das in einem Wechselverhältnis. Ich glaube, dass durch präventive Maßnahmen dann überhaupt erstmal das Thema auf den Tisch kommt und dann auch eine Aufarbeitung gemacht werden kann und umgekehrt. Ich sehe das als zwei Seiten der gleichen Medaille an.
Wie schwierig die Verbindung von beidem in der Praxis ist, berichtet Konstanze Winterstein-Walter. Beim Kinder- und Jugendschutzdienst Weimar hat sie einige Betroffene beraten, die sexuellen Missbrauch durch einen Turntrainer erfahren haben. Das Verfahren läuft noch. Inzwischen hat der Verein ein Präventionskonzept, aber die Vergangenheit sei noch nicht aufgearbeitet worden, so ihre Wahrnehmung.
Ich glaube, das hat vor allen Dingen was ganz essentiell damit zu tun, dass die Verantwortlichen, die auch sich mit ihren eigenen Anteilen und Schuldfragen auseinandersetzen müssten, weiterhin in den verantwortlichen Positionen sind. Da gibt es ganz viele persönliche Verwicklungen, dass ich glaube, dass deshalb Aufarbeitung bis jetzt noch nicht möglich war.
Ein Beispiel für Strukturen im Sport, die sexuellen Missbrauch begünstigen. Auch das zu erkennen, ist Teil der Aufarbeitung. Sportsoziologin Bettina Ruloffs plädiert dafür, mit der Aufarbeitung zunächst in der Spitze anzusetzen, also bei großen Verbänden.
Ich denke, das ist eine der nächsten Aufgaben im Bereich einer ernsthaften Bearbeitung von sexualisierter Gewalt, dass sich die Sportverbände auch um das Thema Aufarbeitung kümmern. Und sie haben jetzt mit den vorgelegten Empfehlungen endlich auch Ansatzpunkte, mit denen sie weiterarbeiten können.
Die heute vorgestellte Broschüre enthält praktische Tipps von der Zusammenstellung der Teams über rechtliche Fragen bis hin zu Entschädigungszahlungen. Eine der wichtigsten Empfehlungen: Betroffene in den Aufarbeitungsprozess einbinden.
berichtet Andrea Schütke. Am Ende noch eine Meldung aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Nachfolger des gestern entlassenen Christian Fjell als Trainer bei Dynamo Dresden wird Heiko Scholz. Der Trainer von Regionalligist Wacker Nordhausen übernimmt übergangsweise und hat einen Vertrag bis Saisonende. Das war Sport aktuell für heute mit Matthias Frieber am Mikrofon. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.